Achtung! In dieser ersten Episode unseres Podcasts werden unter anderem die Folgen eines Wolfsrisses sehr genau beschrieben. Hört euch diese Episode also nur an, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das ertragen könnt. Ansonsten nutzt gerne die Möglichkeit, ab Episode 2 weiterzuhören.
Es waren mal 34, das ist jetzt der Rest, jetzt sind es noch 20. Im Februar hat er mal 4 davon getötet und jetzt ja im April dann hier die 10. Ja, und so schöne Schafe okay. Und dann killt er die.
Der Wolf. Rund 150 Jahre lang galt er in Deutschland als ausgerottet. Aber seit mehr als 20 Jahren kehrt er zurück. Nahezu ungehindert besiedelt er immer neue Lebensräume, vor allem in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. Auch in Schleswig-Holstein sind die ersten Territorien nachgewiesen. Der Wolf ist in Norddeutschland angekommen. Und das hat Folgen. Menschen sind in Sorge, Weidetiere werden getötet. Deshalb sollen Stromzäune oder Hunde, Schafe, Ziegen und andere Weidetiere vor dem Wolf schützen. Aber funktioniert das tatsächlich auch in der Praxis? Wie gehen wir mit dem Wolf um? Sollen wir ihn weiter schützen oder sollen wir ihn bejagen? Eine Diskussion, die emotional und kontrovers geführt wird und leider nur selten rational. In diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach Antworten. Mein Name ist Tobias Böckermann und ich bin nicht nur Redakteur für die Neue Osnabrücker Zeitung, sondern auch selbst Züchter von Bentheimer Landschafen. Dadurch habe ich mich mit dem Thema in den vergangenen Jahren sowohl beruflich als auch privat intensiv beschäftigt. In 5 Folgen spreche ich mit Experten, Jägern, einem Schäfer und Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. Das Ziel? Ein sachlicher Blick auf ein Thema, zu dem vermutlich jeder und jede eine Meinung hat. 150 Jahre lang mussten Landwirte keine Angst haben. Ihre Weidetiere waren vor wilden Tieren sicher. Von ein paar wildernden Hunden einmal abgesehen. Aber seit der Wolf zurückgekehrt ist, ist alles anders. In dieser ersten Folge geht es direkt auf die Weide. Ich habe mit einem gesprochen, der viele Schafe an den Wolf verloren hat. Dem Hobbyschäfer Wilfried Wachtendorf. Wir hören, welche Erfahrungen er trotz teurer Zäune mit dem Wolf gemacht hat. Und wir erfahren auch, was sich hinter diesem Geräusch verbirgt. Am Ende dieser ersten Folge werden wir wissen, ob sich Nutztiere wirklich durch Zäune schützen lassen, welches Leid der Wolf Schafen zufügen kann und wie sich das für Schäfer anfühlt. Außerdem klären wir die Frage, was das sogenannte Surplus Killing ist.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Nahezu 6.000 Nutztiere wurden 2023 in Deutschland durch Wölfe getötet, verletzt oder gelten als verschollen. Etwa ein Drittel davon in Niedersachsen. In Schleswig-Holstein waren es nur eine Handvoll Nutztiere, denn dort gibt es kaum Wölfe. Aber dass sie sich auch ganz im Norden ausbreiten werden, ist unter Fachleuten unbestritten. Mit ähnlichen Folgen wie jetzt schon in Niedersachsen. Denn Niedersachsen ist nach Brandenburg das am stärksten vom Wolf besiedelte Bundesland. Ein Schäfer in Aurich hatte schon mehrfach mit dem Wolf zu tun. Ich habe ihn und seine Herde besucht. Zusammen sind wir über seine Weide gegangen und haben über seine Erfahrungen als Schafhalter und seine Meinung über den Wolf gesprochen. Das Aufnahmegerät war bei unserem Gespräch ständig dabei. Hören wir rein.
Wir sind jetzt bei Wilfried Wachtendorf in, wo sind wir hier eigentlich? Ist das bei Aurich, kann man das sagen?
Aurich-Tannenhausen.
Aurich-Tannenhausen.
Ja.
Genau. Und wir wollen uns seine Schafherde anschauen. Coburger Fuchsschafe, seit vielen Jahrzehnten in Herdbuchzucht. Das bedeutet auf hohem züchterischen Niveau reinrassige Tiere. Und vor einigen Monaten gab es hier einen Wolfsübergriff. Und wir schauen uns jetzt mal die Herde an, den Zaun. Und überlegen dann, was man daraus für Schlüsse ziehen kann.
Wir laufen über die 4 Hektar große Weide mitten in Ostfriesland. In der Ferne grasen Schafe. Auf seinem stillgelegten Bauernhof hält Wilfried Wachtendorf hobbymäßig Schafe und Ponys. Sein erstes Schaf hat er sich zum 13. Geburtstag gewünscht. Heute im Jahr 2024 ist er Mitte 50. Bevor wir zu den Tieren gehen, zeigt der Schafhalter mir seinen Zaun.
Was ist das Besondere an dem Zaun und warum haben Sie den gebaut?
Ja, das Besondere an dem Zaun ist, dass es hieß, dass der Wolf sicher ist. Und deswegen habe ich mir Anträge reingeholt. Und man muss sich ja 3 Anträge einholen, und hier, damit man den Zaun gefördert kriegt. Ja, und dann hat letztendlich die Firma Patura den Zuschlag bekommen. Ja, und die Firma Patura hat bei mir dann diese Pfosten mit einer Ramme eingeschlagen. Ja, und dann sind ein paar ehrenamtliche Mitarbeiter des NABUs hier gewesen und haben ich und ein paar Kollegen und 4 Leute von der NABU haben dann geholfen oder haben mir diesen Zaun aufgestellt.
Es ist kein klassischer Zaun, wie man ihn sonst kennt. Stattdessen braune Holzpfosten und dazwischen 5 stark gespannte Drähte. Konkret besteht Wilfried Wachtendorfs wolfsabweisender Zaun aus 5 Drähten, Fachleute nennen sie Litzen, die in bestimmten Abständen übereinander an den Pfosten angebracht sind. Dadurch fließt getakteter Strom. Empfohlen ist eine Spannung von mindestens 4000 Volt und eine Entladeenergie von mindestens 1 Joule. Übersetzt bedeutet das, es muss richtig wehtun. Wir erinnern uns an dieses Geräusch vom Anfang. Das ist ein mobiles Weidezaungerät, das den Strom für die Litzen liefert. Insgesamt ist der Zaun 1,20 Meter hoch. Der Bau dieser Zäune ist im Prinzip freiwillig. Aber wer im Fall eines Wolfsübergriffes eine Entschädigung vom Land Niedersachsen haben möchte, der muss vorher einen Zaun wie diesen bauen. Das Land Niedersachsen empfiehlt inzwischen sogar genau die Höhe, die der Auricher gewählt hat. Noch vor wenigen Jahren dachte man, 90 Zentimeter würden reichen.
Warum haben Sie diesen Zaun gebaut? Sie machen ja jetzt schon seit vielen Jahren Herdbuchzucht oder Schafzucht.
Ja.
Warum dieser neue Zaun? Hätte der alte nicht weitergetan? Es gab ja einen Zaun, die Schafe
natürlich
durften ja
vorher
auch nicht weglaufen.
Nee, natürlich gab es vorher auch einen Zaun. Bloß ich hatte keine 5 Drähte so wie jetzt, sondern hatte nur 2. Da blieben meine Schafe dahinter.
Ja.
Aber ja, ich dachte ja, dieser ist wolfssicher. Ich dachte, da musst du deine alte Abzäunung wegnehmen. Ja, und habe ja diesen gefördert und aufgebaut bekommen. Ja, aber für mich bedeutet dieser Zaun ja eigentlich nur, dass wenn der Wolf ja jetzt bei mir 2-mal eingedrungen ist, dass meine Schafe nicht abhauen können vor ihm und der dann praktisch sein Essen auf dem Tisch serviert bekommt, weil sie ja eben nicht abhauen können. Ja, und für mich ist das eine erhebliche Mehrarbeit. Also, weil ich jetzt alle 3 Wochen, spätestens alle 4 Wochen mit der Motorsense unterm Zaun mähen muss. Mhm. Was ich vorher 2-mal im Jahr machen musste, als ich meinen Zaun oder ursprünglichen Zaun noch hatte.
Mhm. Also warum war das vorher nicht so häufig notwendig? Haben die Schafe da selber den Zaun freigehalten? Oder?
Ja, erstmal das. Und der Zaun, der unterste Draht, war viel höher wie jetzt. Also dieser ist ja nur 20 cm von der Erde ab.
Ja.
Und vorher war der 30, 40 cm von der Erde ab. Und dann gingen meine Schafe nicht durch.
Diese 20 cm Abstand sind in der Wolfsrichtlinie vorgegeben. Es soll die passende Höhe sein, damit der Wolf einen starken Stromschlag bekommt, wenn er versucht, sich unter dem Zaun durchzugraben. Durch die Stromschläge soll der Wolf lernen, dass Schafe als Beute wehtun. Es heißt, dass Wölfe eher probieren, unter dem Zaun durchzuschlüpfen oder ihn zu untergraben, als darüber zu springen. Das erste Mal hat ein Wolf 2021 auf der Weide des Ostfriesen Schafe getötet. Es dauerte, bis die Anträge auf einen wolfsabweisenden Zaun bewilligt waren. Der Wolf kam dann aber schon im Juni, bevor der Zaun im Oktober aufgebaut werden konnte.
Wie viele Tiere haben Sie beim ersten Übergriff verloren?
8.
8 Tiere, ja. Von einer Herde, die wie groß ist?
Da waren auf der Wiese 24 Schafe.
24, ja. Also ein Drittel hat er da getötet.
Ja, ja.
War das damals ein Einzeltier? Ist das irgendwie nachgewiesen worden?
Ja, das war ein Einzeltier.
War ein Einzeltier,
ja.
Okay.
Kam ursprünglich aus Hannover, eine Wölfin war das, und hat auf dem Weg hierher, ist auf dem Weg hierher zu mir 8-mal nachweislich auffällig geworden.
Mit dem Zaun hat sich Wilfried Wachtendorf gedacht, seine Schafe wären fortan sicher, erzählt er mir. Im Frühjahr 2024 musste er aber feststellen, dass der Wolf erneut auf einer seiner Weiden war.
Ja, wir stehen jetzt bei der Herde, die vor mehreren Wochen vom Wolf angegriffen wurde. Wie viel waren das im Original und wie viel hat er bei dem jüngsten Angriff getötet?
Also im Original waren es bis Februar 34 Tiere. Den ersten Angriff hatte ich am 5. Februar, da hat er 4 Tiere davon getötet. Und jetzt am 12. April hat er nochmal 7 Tiere getötet, also die er gerissen hat oder ja, die den Hals durchgebissen hat mit Kehlbiss. Ja, und dann 3 Schafe waren schwer verletzt davon, die ich dann später noch einschläfern musste. Und eins ist, ja, wurde leicht verletzt, was ich gedacht habe, aber durch die Wolle habe ich es nicht gesehen. Dann unter der Wolle hat sich eine Entzündung gebildet. Ja, und das Tier ist jetzt, wie gesagt, seit dem 12. April war der Übergriff. Wir haben jetzt heute den 8. Juli.
Ja.
Ja, und das Tier muss immer noch behandelt werden, weil das eine riesen Bisswunde an der Keule hatte. Und hier muss im Stall gehalten werden, kriegt jeden zweiten Tag eine Schmerzspritze und muss mit Penicillin behandelt werden wegen der Entzündung und ein Rebelliermittel gegen Fliegen, damit die da nicht dran gehen. Ja, und wie gesagt, also das ist jetzt der Rest, der übergeblieben ist von der Herde, sind noch 20 Stück jetzt.
Wilfried Wachtendorf kennt seine Herde ganz genau.
Und das erklärt auch, warum sie nach dem Wolfsangriff versuchen, jedes Tier zu retten, was man noch retten kann.
Ja, genau.
Weil man könnte sich die Arbeit ja deutlich leichter machen, wenn man sagt, das Tier ist so schwer verletzt. Wir lassen es jetzt vom Tierarzt einschläfern. Aber wenn sie eine Chance sehen, dann versuchen sie es noch zu erhalten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man das gesehen hat, so ein Tier leid da nach diesem Angriff. Also da haben Schafe vor mir gestanden mit durchgebissener Kehle, wo bei jedem Atemzug Blut aus dem Hals kam. Oder ein Schaf zum Beispiel war ganz enthauptet. Also da konnte man die Wolle so am Kopf hinten wegnehmen und so nach hinten bis zum, Po, komplett wegklappen nach hinten. Und dann hat man so ein rohes Schaf da vor sich stehen gehabt. Also das war...
Das aber noch lebte in dem Moment?
Das lebte noch.
Ja.
Grausam. Also ja, und dann das Schlimme ist, man muss dann... Oder ich musste da an dem Tag 1,5 Stunden auf den Tierarzt warten, damit das Tier erlöst werden konnte. Ich meine, da kann der Tierarzt nichts für. Ich kann den nicht anrufen und der muss sofort hier sein. Der kann auch einen anderen Notfall gehabt haben,
ja.
Um Gottes Willen. Aber ich möchte denen jetzt keine Schuld geben. Aber ja, dann steht man davor und muss sich das angucken, wie so ein Tier da leidet. Und man kann nichts machen.
Ja.
Ne? Also das tut einem so weh. Also ja, das hört sich jetzt bescheuert an, aber... Ich als Mann habe geweint wie ein kleiner Junge, also als ich davor gestanden habe und die Tiere vor mir gestanden haben und haben mich angeguckt, so ungefähr, warum hilfst du mir jetzt nicht? Und okay. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der das nicht erlebt hat und der das so mit Leidenschaft und ja, mit seinen Tieren macht und wie weh das tut. Also ja, und vor allen Dingen dann, wenn die Tiere da überall verstreut auf der Wiese liegen und man muss sie dann ja, zusammenfahren und auf... Und dann, dass sie ja nachher vom Abdecker einen Tag später abgeholt werden können. Also das war richtig schmerzhaft. Und vor allen Dingen bei dieser Herde waren 2 Tiere dabei, die hatte ich mit der Flasche aufgezogen.
Ja.
Und hier, ja, mit dem einen Tier meine Tiere haben eigentlich keinen Namen, aber 2 Schafe haben Namen. Und den Namen haben denen die Kinder gegeben. Ja, und das hieß Milka. Ja, und da haben die das Schaf auch gerissen. Mhm. Ja, und da habe ich auch etliche Pokale von dem Tier im Schrank, also richtig züchterische Erfolge mitgehabt. Ja, und das liegt dann da getötet mit Kehlbiss vor einem. Also das ist schon, tut richtig, richtig weh. Mhm. Ja.
Ist das in dem Moment einfacher, ein Schaf zu finden, was schon tot ist, als eines, das schwer verletzt ist und von dem Sie wissen, es wird nicht durchkommen?
Ja, wie soll ich das sagen? Jedes Tier tut mir im Herzen weh, wenn man das sieht, klar. Aber in dem Moment tun mir die Tiere mehr leid, die da noch am Leben sind. Und man sieht, wie die sich quälen. Und wenn man denen in die Augen guckt, also, boah, das ist richtig, also kann man nicht beschreiben. Also der das nicht erlebt hat, kann man das nicht beschreiben. Also ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das tut richtig weh.
Nach einem Wolfsübergriff benachrichtigt der Halter den Rissgutachter. Das sind Förster des Landes Niedersachsen, die für bestimmte Gebiete zuständig sind. Der Gutachter dokumentiert die Verletzungen an den toten und verletzten Schafen und nimmt Abstriche an den Bisswunden. Die werden dann eingeschickt und untersucht. Dadurch soll festgestellt werden, ob und bei Bedarf welcher Wolf die Tiere angegriffen hat. Die Frage ist, wie der Wolf in eigentlich geschützte Weiden eindringt. Meistens graben sich die Tiere tatsächlich unter dem Zaun durch. Aber was, wenn nicht? Das habe ich Theo Gründjens gefragt. Er ist ehemaliger Förster, Naturfotograf und Wolfsexperte aus der Lüneburger Heide.
Also grundsätzlich kann der Wolf locker drüber springen. Das kennen wir auch von unseren Hunden, die aus dem Stand bis zu 2 Meter hoch springen können. Und ich habe selber Wölfe gesehen, auch einmal fotografiert, der mindestens 1,50 hoch gesprungen ist. Das war ein Jungwolf sogar. Also können, tun sie. Sie tun es normalerweise nicht. Versuchen immer unter dem Zaun durchzukommen.
Wenn Zäune allein nicht reichen, sollen Schäfer Herdenschutzhunde anschaffen. Die sind mindestens so groß und so schwer wie ein Wolf, verstehen sich als Teil der Herde und verteidigen sie. Im Gegensatz zu Hütehunden, die benötigt werden, um die Schafe zusammenzutreiben. Für Wilfried Wachtendorf sind Herdenschutzhunde keine Option. Zwar fördert Niedersachsen die Anschaffung, aber sie seien im Unterhalt mit mehr als 1.000 Euro pro Jahr zu teuer für einen Hobbyschäfer. Und sie sind nicht immer ungefährlich.
Ja, aber denn, wie gesagt, habe ich dann Angst, dass da so ein Kind ja unbewusst, da rechnet ja keiner mit, oh, tolle Schafe, streichelt die. Und dann kommt der Herdenschutzhund und sagt, ey, du musst hier weg, das sind meine Schafe. Und bellt nicht nur die Kinder an, sondern würde vielleicht sogar zupacken.
Unser Host im Interview.
Und an dieser Stelle tauschen wir einmal die Rollen. Und das heißt, dass ich aus dem Hintergrund mal dazukommen darf. Mein Name ist Thomas Achenbach. Ich bin als Audiomanager und als Projektleiter verantwortlich für diesen Podcast Wolfsland. Und unser Host, Tobias Böckermann, ist ein absoluter Experte zum Thema Wolf. Er ist also nicht nur der Gastgeber hier von diesem Podcast, sondern weiß selbst so viel zu diesem Thema, dass es schade wäre, wenn wir ihn nicht auch in einer anderen Funktion hier einsetzen könnten, nämlich als Interviewpartner. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Lieber Tobias, wir haben so viel gehört jetzt. Zäune, Hunde, Strom. Was hilft denn jetzt wirklich gegen den Wolf?
Tja, wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich selbstständig machen und nur noch Wolfsberater oder Herdenschutzberater sein. Die Erfahrung zeigt, dass alles ein bisschen hilft, aber nichts 100%.
Aha, okay. Du hast mir mal Videos gezeigt aus, ich glaube aus Dänemark oder so, ne, wo ein Wolf tagsüber über einen Zaun springt, klettert, muss man schon fast sagen, und der ist wahnsinnig hoch. Gefühlt waren das so 2-3 Meter oder so?
Ja, das war nicht in Dänemark, das war in Holland.
Oder in Holland.
In den Niederlanden, genau, gar nicht so weit weg.
Gefährliches Halbwissen, okay. Mhm.
Ja, genau. Also das war in den Niederlanden und das waren 2 benachbarte Wolfsrudel. Das eine lebt in einem großen Naturschutzgebiet, das eingezäunt ist, weil es dort Rotwild gibt. Mhm. Das Rotwild ist eingezäunt, relativ hoch, weil man das managen will, schon seit vielen Jahren. Wölfe sind trotzdem reingekommen und leben da und das ist bekannt seit einigen Jahren, dass die da sind. Und Mitglieder eines anderen Wolfsrudels sind an diesem großen Zaun, der für das Rotwild eigentlich vorhanden ist, auf diese Wölfe getroffen und sind dabei gefilmt worden. Und weil Wölfe ein sehr starkes Territorialverhalten haben, hat die eine Gruppe versucht, zu der anderen zu gelangen.
Ah, okay.
Und haben dann sehr viel Energie reingesetzt, um über diesen tatsächlich 2 Meter hohen Zaun zu klettern. Und die sind da drüber geklettert. Tatsächlich.
Also wenn die Motivation stimmt, dann kommt so ein Wolf, kann der ziemlich weit etwas überspringen, überklettern. Also ist keine große Hürde, so ein Zaun für ihn dann mehr.
Nein, also das ist überhaupt keine Hürde. Ein Zaun, der gar nicht unter Strom steht und der Möglichkeiten bietet, um mit den Pfoten da dran hochzuklettern, der ist kein Hindernis für einen ausgewachsenen Wolf. Und auch ein Zaun, der unter Strom steht, mit einer gewissen Höhe, wird regelmäßig einfach übersprungen.
Aber das heißt, da gibt es keinen Kontakt, also der Wolf bekommt keinen Stromschlag, sondern er ist in einer Höhe über dem Zaun, dass er davon gar nicht mitkriegt, von dem Strom.
Genau, und den würde er sowieso nicht bekommen in aller Regel, weil ein Stromschlag nur ausgelöst wird, wenn der Wolf auf der Erde steht, weil er dann eine Erdung hat, eine elektrische Erdung.
Ja.
Wenn er in der Luft ist, das ist, kann man sich so vorstellen wie mit einem Vogel, der auf einem Stromdraht sitzt, der bekommt auch keinen Stromschlag.
Ja.
Ungefähr so ist das zu verstehen. Und ein Wolf, der also über so einen Zaun drüber herspringt, selbst wenn er den berührt, bekommt keinen Stromschlag. Dann müsste man das technisch anders lösen. Das wäre eine Plus-Minus-Schaltung. Ich bin kein Elektriker, ich kann das nicht erklären, wie das funktioniert.
Mhm.
Die ist aber in der Praxis kaum umzusetzen, weil sie nicht zu pflegen ist. Also die funktioniert einfach in der Praxis nicht vernünftig.
Fällt immer aus oder was ist denn das Problem? Oder?
Das Problem ist, wenn da dann Gräser dran wachsen, also Gras dran hochwächst, dann löst das ständig einen Kurzschluss aus.
Oder das Gras alleine schon?
Ach genau. So,
okay.
Also das ist einfach schwer zu handeln. Ja, deswegen wird das kaum verbaut. Also ich kenne gar keine Anlage da, die das so macht.
Ich würde gerne nochmal ganz deutlich den Unterschied herausarbeiten wollen zwischen den Hütehunden und den Herdenschutzhunden. Also das ist ja doch was anderes. Und Hütehunde kennt man ja eigentlich. Ne? Also das haben ja ganz viele, haben ja Hunde zu Hause, die eigentlich Hütehunde sind. Ne? Schäferhunde sind doch klassische Hütehunde. Ne?
Genau, also ganz früher. Deswegen heißen sie Schäferhund tatsächlich, weil sie in der Schafherde eingesetzt wurden. Hütehunde dienen dazu, eine Herde zu bewegen. Eine Schafherde, eine Ziegenherde, auch früher auch Kuhherden. Es geht darum, eine Herde von A nach B zu bringen. Dabei hilft der Hund.
Mhm.
Der sagt, also man sagt dem Hund, wo er hinlaufen soll. Der treibt die Herde dann dem Besitzer hinterher oder er treibt sie in einen Pferch oder auf einen Anhänger. Das ist ein Hütehund.
Okay, das heißt aber, er schützt die Herde dabei nicht.
Nein, das ist überhaupt nicht in seinen Genen veranlagt, sondern im Prinzip ist der Jagdtrieb eines Hütehundes umgezüchtet worden in einen Hütetrieb.
Mhm.
So, und ein Herdenschutzhund, der hütet die Herde nicht, sondern der versteht sich als Teil der Herde.
Mhm.
Ein Herdenschutzhund muss in einer Schafherde oder in seiner Schafherde, die er bewachen soll, muss er groß werden, als Welpe schon. Und der fühlt sich selber eigentlich als Schaf.
Aha.
Und die anderen Schafe sind seine Rudelmitglieder und er verteidigt die.
Und das sind auch ganz andere Rassen.
Dann, ganz andere Rassen, viel größer, viel schwerer, teilweise 40, 50, 60 Kilo schwer.
Mhm.
Weil so ein Herdenschutzhund ja nicht nur dazu dient, den Wolf anzubellen, damit der Wolf dann verschwindet, das funktioniert nicht lange, sondern die kämpfen mit dem Wolf.
Okay, offener Konflikt direkt rein.
Offener Konflikt, an dessen Ende meistens eines der beiden Tiere tot ist.
Das heißt, ein Herdenschutzhund braucht ein gewisses Level an Aggressivität, damit das überhaupt funktioniert, kann man das so sagen oder ist das zugespitzt?
Nein, das ist so. Das braucht er. Er braucht einen Verteidigungstrieb, er braucht viel körperliche Kraft und das bekommt er dann auch hin und macht dann aber auch das, was er möchte, was er für richtig hält. Das ist Teil eines Herdenschutzhundes, der muss alleine entscheiden, weil er ja auch alleine nachts die Herde bewacht.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind Herdenschutzhunde, das spricht sich schon mal gar nicht so schön, aber Herdenschutzhunde auch wesentlich teurer als Hütehunde. Alleine schon deswegen, weil ich die als Welpe schon richtig trainieren und einsetzen muss und in die Herde einsetzen muss? Oder?
Also für die Ausbildung gilt das nicht. Ein Hütehund muss auch aufwendig ausgebildet werden.
Okay.
Die sind also in der Anschaffung vielleicht gleich teuer. Das kann durchaus sein. Das liegt ein bisschen dran, was für Hunde, wie lange die ausgebildet sind. Aber von einem Herdenschutzhund braucht man, oder von den Herdenschutzhunden braucht man in der Regel deutlich mehr. Man braucht meistens nur ein, zwei, drei Hütehunde, wenn man eine sehr große Herde hat. Die wechseln sich dann ab oder arbeiten zusammen. Wenn man aber eine ganz große Herde hat mit 1000 Tieren, dann braucht man, wenn es hochkommt, auch mal 10 oder 20 Herdenschutzhunde.
Mhm.
Und die sind dreimal so schwer wie so ein Hütehund und brauchen dementsprechend viel Futter, viel Pflege und sind sehr, sehr teuer in der Unterhaltung.
Mhm. Brauchen auch viel Aufmerksamkeit seitens des Hundehalters oder?
Sie müssen zumindest täglich
Kontakt haben mit ihrem Menschen, weil sie sonst irgendwann auch diesen Menschen nicht mehr in die Herde lassen.
Okay, aber das gilt ja in gewissen Grenzen für alle Hunde letztlich, ne? Dass sie Kontakt haben müssen mit ihren Herrchen, Frauchen täglich,
genau.
Stündlich
am besten. Und sie müssen ja auch gefüttert werden, also das wird ja auch gemacht, aber die Hunde sind in der Regel nachts alleine in der Herde, manchmal auch tagsüber.
Wir haben ja im Podcast kommen Menschen zu Wort, die sagen, sie haben Angst bei dem Thema Herdenschutzhunde, dass die irgendwann auch Menschen anfallen könnten, dass die Gefahr besteht, womöglich theoretisch oder praktisch. Wie muss ich das einschätzen? Wie realistisch ist das?
Das ist durchaus denkbar. Wenn nämlich Menschen, die nicht in die Herde gehören, die also nicht dazugehören, sich nicht an die Absperrung halten. Mhm. Die also in eine Schafherde gehen, da durchwandern, was auch immer sie da wollen, in der Herdenschutzhunde sind. Dann kann das passieren. Mhm. Also der Herdenschutzhund hat seine Grenze am Zaun. Der verteidigt bis zum Zaun. Das ist seine Grenze, die er kennt. Dafür muss er aber auch entsprechend ausgebildet sein. Und alles, was in diesen Zaun eindringt, wird verbellt und im Zweifel auch angegriffen.
Okay, hochspannend. Vielen Dank, Tobias. Dann entlassen wir dich jetzt erstmal aus der Rolle des Interviewpartners und schicken dich zurück als Host in unseren Wolfsland-Podcast. Erstmal an dieser Stelle danke für die Auskünfte.
Gerne.
Ist der Schäfer Wilfried Wachtendorf mit seinen Erfahrungen jetzt ein Einzelfall? Oder geht es anderen Nutztierhaltern genauso wie ihm? Ein Blick auf die Statistik in Niedersachsen zeigt, in mehr als jedem 10. Fall ist der vom Land geforderte Grundschutz sowohl vorhanden als auch intakt. Was natürlich nicht in der Statistik auftaucht, sind die Jagdversuche eines Wolfes, bei denen der Herdenschutz erfolgreich war. Es lässt sich statistisch ja nicht erfassen, wie oft ein Wolf vor einem abweisenden Zaun steht, einen Stromschlag bekommt und wieder umdreht. Grundsätzlich wirken Herdenschutzmaßnahmen vermutlich, aber eben nicht gegen jeden Wolf. Und nicht überall können wolfsabweisende Zäune überhaupt aufgestellt werden. An Deichen ist das beispielsweise schwierig. Wolfsfreunde regen nach Übergriffen immer an, Tierhalter sollten einfach höhere Zäune bauen. 1,20 Meter seien für einen Wolf ein Witz. Das ist aber bei Zaunlängen von mehreren Kilometern oft kaum umsetzbar. Fazit: Nicht überall kann man wolfsabweisend einzäunen. Nur selten können Herdenschutzhunde eingesetzt werden. Und immer häufiger bieten selbst gut gebaute Zäune keinen Schutz gegen Wölfe. Wolfssicher gibt es also nur im Zoo. Alles andere ist wolfsabweisend und nicht immer ausreichend. Doch egal ob Zäune oder Hunde, wenn Wölfe in Weiden eindringen, dann töten sie manchmal nicht nur ein oder zwei Tiere. Pro Wolfsübergriff wurden laut Experten 2022 in Deutschland durchschnittlich 3,8 Tiere getötet. Bei Wilfried Wachtendorf waren es beim zweiten Mal 7 Schafe. In anderen Fällen haben Wölfe durchaus auch bis zu 40 Schafe auf einmal getötet. Der Wolf frisst die getöteten Tiere oftmals nicht. Wie wir wissen, braucht jedes dieser Raubtiere 3 bis 4 Kilo Fleisch am Tag. Also müsste ein einzelner Wolf gar nicht mehr als ein Schaf reißen. Warum macht er es trotzdem? Für dieses Verhalten gibt es einen Begriff, erläutert Theo Gründchens. Das Surplus Killing.
Und dann gibt es ein Verhalten, was auch der Wolf nicht gelernt hat oder außerhalb dessen stattfindet, was für ihn normal ist. Normalerweise, wenn der Wolf draußen ein Tier anjagt, tötet, flüchten alle anderen sofort weg. Und er hat gar nicht die Chance, überhaupt ein zweites Tier zu töten. Hier fängt er ein Tier, tötet und alle anderen stehen noch ganz in der Nähe. Und das ist für ihn natürlich Beute, potenzielle Beute. Und der Reiz, solange er gegeben ist, wird sofort wieder ausgelöst und er fängt das nächste Tier und tötet noch eins und tötet noch eins und tötet noch eins. Bis er irgendwann nervlich quasi eine Überflutung hat und dann oft aus Panik gar nicht die Tiere frisst, sondern dann sogar die Herde wieder verlässt, weil das auch für ihn zu viel geworden ist.
Halten wir also fest, vorerst müssen Tierhalter wie Wilfried Wachtendorf mit weiteren Wolfsübergriffen rechnen, trotz Zaun. Ob es Lösungsansätze für den zentralen Konflikt mit dem Wolf gibt, klären wir in Folge 5. Was wird der Auricher Schäfer machen, wenn es noch einen vierten Wolfsübergriff in seiner Herde gibt?
Also, ich habe schon oft darüber nachgedacht. Also wenn das jetzt nochmal wieder passieren würde, ich glaube, dass ich das emotional oder psychisch nicht nochmal durchstehen könnte. Also dann bin ich, obwohl mir das richtig schwer fallen würde, weil ich das eben mit Leidenschaft und Herzblut mache seit meinem 13. Lebensjahr mit den Schafen. Aber ich glaube, nochmal kann ich mir das nicht antun oder kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich das nochmal mitmachen möchte. Also dann würde ich aufgeben mit der Schafhaltung.
Das war die erste Folge vom Podcast Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand. Mein Name ist Tobias Böckermann. In der nächsten Folge geht es um die Frage, warum der Wolf überhaupt aussterben konnte.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion Britta Kothe und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung Annika Sterner. Moderation Tobias Böckermann. Produktion Marietta Osterloh. Projektleitung Thomas Achenbach. Weitere Stimmen Thomas Achenbach, Britta Kothe und Insa Pöcking.